Es würde jetzt heute Spaß machen, das einmal zu untersuchen, wie wir alle an solchen Versuchungen gefährdet sind, die die Welt ganz harmlos und unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt. Die wissen ja gar nicht, wo die Gefährdung ist. Aber wir fahren jetzt fort in unserem Predigtext, 1. Mose 3, Vers 14. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Und das wäre ein Predigtthema für sich. Ich will mir es heute verkneifen, weil es in der Kürze vielleicht missverständlich wäre. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde. Und du sollst Erde werden. Sie wissen, wie ich Stuttgart liebe. Ich sage das bei jeder Gelegenheit. Und wenn ich Besucher habe, dann mache ich so wie Sie. Ich führe Sie hinauf auf die Höhen rund um Stuttgart. Und dann blicken wir hinunter in diesen Talkessel. Und alle sagen, das ist aber schön, diese schöne Stadt, wie die da liegt. Jetzt können Sie sagen, das ist nur die eine Seite. Man müsste eigentlich die Menschen ganz anders führen. Da müsste man hinaufgehen, Trepp auf, Trepp ab durch unsere Häuser und hinter der Fassade einmal schauen, wie es da aussieht. Das sind verzweifelte Menschen. Menschen ohne Hoffnung, die nie mehr lachen können. Hinter diesen Mauern, da wird gestritten und gehöhnt, unterdrückt. Was geschieht da alles an Bösem? Was ist das merkwürdig? Sie können hinreisen, wo Sie wollen auf der Welt, und Sie können genau die gleiche Erfahrung machen. Sie haben, wunderbar, diese Welt. Sie trägt noch die Spuren der Schöpfungshand Gottes. Berge und Seen und Landschaften und Wälder und Felsen. Und dann kommt der Mensch hin. Und wo Menschen leben, fließen Tränen. Da gibt's Leid. Jetzt wissen Sie ja, dass das ein unerschöpfliches Thema ist. Das wird überall immer wieder behandelt, dieses Thema. Unsere Filme leben davon, dass man das Böse zeigen muss in seiner ganzen Realität. Und wenn das Böse so enthüllt wird und so aufgedeckt wird, da leben die Filme davon, die sagen, man muss das tun. Warum denn? Um die Menschheit zu bessern, sagt man. Ich glaub's gar nicht. Ich glaub's, weil das die Kassen füllt. So ist mit den Zeitungen, wenn sie immer wieder zeigen, da guck doch das Böse am Menschen. Es kam jetzt ja wieder ein neuer Vorstoß, dass man im Fernsehen die Gewaltdarstellungen wegnehmen will. Ja, sagen Sie, was wollen die dann in den Nachrichten noch senden, wenn die nichts mehr von der Gewalt bringen können? Wo man vom Menschen erzählt, ist überall das Furchtbare, dass so viel Gewalt geschieht. Und da sagt man dann, man muss jetzt das Böse richtig brandmarken. Ach, wissen Sie, wenn das immer wieder so in den Mittelpunkt gestellt wird, Ich glaube, da sind ganz andere Interessen dahinter, auch wenn man immer wieder nach der Moral ruft, im öffentlichen Geschehen, in den Parlamenten und überall. Vielleicht wollen da nur andere an den Platz hin und deshalb drängen sie den anderen weg und sagen, wir sind besser, wir leben nicht so. Und die Bibel spricht ganz anders vom Bösen, ganz anders. So, dass wir alle davon betroffen sind, jeder. Jeder Einzelne ist gemeint. Und keiner kann sich dem entziehen und keiner kann sagen, ach, das geht an mir vorüber. Und da kann man auch nicht mit den Fingern drauf hinweisen und sagen, ach, da sind die. Noch ein ganz großer Unterschied ist darin, dass die Bibel, wenn sie von der Schuld des Menschen redet, nie das so sagt wie in der Welt. In der Welt, in den Zeitungen, in den Medien, da werden Menschen fertig gemacht. Da bricht eine Karriere ab. Wenn das rauskommt, dass da was Dunkles drin war im Lebenslauf, der kann gehen. Der Bibel ist umgekehrt. Gott sagt das alles, um uns zu heilen, um uns zu retten, um uns zu helfen. Und so wollen wir heute auch diese Geschichte noch einmal lesen. Es fällt ja schon auf, dass das gar nicht breitgetreten wird, was die Sünde ist. Das unterscheidet alle unsere weltlichen Medien und die Bibel. Das macht ja gerade das Schöne in den Medien aus, dass man das noch einmal nachspielen kann. Und jeder darf wissen, was da geschehen ist. Mit allen Details muss man das enthüllen. Die Bibel sagt nicht einmal, sie wissen nicht einmal, was es für eine Frucht war, dass ein Apfel war, das stimmt ja nicht, steht ja nicht da. Die Bibel hat gar kein Interesse, noch die Sünde breit zu treten. Die Bibel will heilen. Der erste Punkt, Gott gibt niemand auf. Gott gibt niemand auf. Vergesse das nicht in meiner ersten Gemeinde im Schwarzwald, wo ich war, wo eines Tages verzweifelt ein Vater angerufen hat. Sein Sohn sei abgehauen. Es waren drei junge Burschen, die sich mit dem Auto des Vaters, im Alter von 15 Jahren, ohne Führerschein natürlich, auf den Weg gemacht haben. Es war für mich so ein erschütterndes Bild, wie der Vater da saß und sagt, mein Sohn ist weg, mein Sohn ist weg. Wenn man so hinzugerufen wird und das auf einmal sieht und mitleidet und mitspürt, wie das ist, da ist einer weg und der Vater, der kann sich gar nicht damit beruhigen. Ach, wissen Sie, das ist alles nur ein ganz, ganz schwaches Abbild von dem, was hier erzählt wird. Wissen Sie das? Wie der ewige Gott, der himmlische Vater, mitleidet an diesem Geschehen. Und das muss ich Ihnen sagen, sonst lesen Sie die Geschichte falsch. Wie Gott das Herz bricht, noch ganz anders als einem irdischen Vater. Das hat ja Jesus erzählt. Wie der Vater, als der verlorene Sohn wegläuft, immer wieder auf das Dach seines Hauses steigt, hinausblickt, wann kommt er denn endlich wieder? Er kann doch nicht leben ohne mich. Und dann geht das ja an der Bibel noch weiter. Und das muss jetzt am Anfang einmal gesagt werden, sonst verstehen Sie die Geschichte nicht richtig. Dass Gott das Herz zerbricht an der Schuld von uns Menschen. Gott kann sich nicht damit abfinden. Wir verstehen das überhaupt nicht. Gott hätte sagen können, ach, das lassen wir jetzt. Das ist ein dunkles Kapitel, da muss man drüber weggehen. Sondern er sendet seinen Sohn und der ruft, wo er nur kann, hinein in eine verkehrte, schuldige Menschheit. Kommt her, der Vater will euer Leben heilen. Und dann geht es noch viel, viel weiter, dass er mitten hineingeht in dieses ganze menschliche Elend von Dunkelheit und Schuld. Und da lässt sich Jesus ans Kreuz nageln, mitten unter zwei kriminelle Verbrecher. Mittendrin. Und die letzten Worte, die Jesus spricht, waren noch, Vater, vergib ihnen. Es war dem so wichtig, dass doch die Schuld unseres Lebens weggetragen ist.
Für die Schuld und die Sünden der ganzen Welt ist Jesus gestorben. Was ist eigentlich die Schuld, dass das Gott so furchtbar ist? Wissen Sie, jetzt geht es gar nicht um dies oder jenes. Die Bibel kann das so prima hier schildern, wo der Fall des Menschen beginnt. Als der Versucher anfängt und sagt, sollte Gott gesagt haben. Das, was Gott gesagt hat, wissen Sie das noch? Das macht doch die Würde des Menschen aus. Dass Gott zum Menschen spricht, dass Gott sich dem Menschen offenbart, dass Gott uns Menschen eine Bestimmung gibt, uns heraushebt aus der Tierwelt und sagt, dir gebe ich einen Auftrag und dass wir mit Gott reden dürfen. Gott spricht mit dem Menschen. So steht es ganz am Anfang da und das Erste war, dass Gott zu Menschen redet. Und der Versucher weiß ja, wo er uns am schlimmsten treffen kann. Indem er uns dieses Wort zweifelhaft macht und sagt, was? Hat Gott gesprochen? Wenn Gott nämlich nicht gesprochen hat, dann gibt es in unserer Welt kein Wissen mehr von Gott. Dann sind wir auf unsere dunklen Vermutungen angewiesen. Dann bleiben nur unsere Fantastereien, so wie man das oft sagt. Wo ist denn Gott? Und dann besinnt man sich, was man sich von Gott zusammenreimt, so wie man in der Religion über Gott nachdenkt. Wenn es keine Offenbarung Gottes mehr gibt, wie sollte Gott gesagt haben? Merken Sie, dass wir alle von dieser Versuchung längst alle infiziert sind, alle. Ist das Wort Gottes überhaupt wahr? Kann man sich auf dieses Wort Gottes noch verlassen? Oder wie die Eva dann dieses Wort Gottes ganz anders interpretiert? Wie sie das viel, viel lebensfeindlicher plötzlich versteht? So machen wir es ja manchmal um das Wort Gottes herum, dass wir denken, das wäre etwas ganz Dunkles, etwas, was uns das Leben raubt. Und das stimmt ja gar nicht. Das Wort Gottes ist doch das, was unserem Leben Würde und Schönheit gibt. Da, wo Gott uns beschenkt mit seinem Wort, wo unser Leben füllt und reich macht. Es ist unheimlich, wie an dieser Stelle plötzlich das auch bei uns auf fruchtbarem Boden fällt und Eva und Adam beide miteinander plötzlich auch in den Zweifel hineingerissen werden. Wie hat denn Gott wirklich gesagt? Und kaum fangen sie an, am Wort Gottes zu zweifeln, da ist es, wie wenn Dämme brechen. Jetzt kann niemand das mehr aufhalten. Plötzlich zeigt sich, dass wir Menschen gesteuert werden. Das sind Zerstörungsmächte, Chaosmächte, die hereinbrechen. Das ist ja nachher erst offenbar, als Adam und Eva ihrem eigenen Sterben entgegenblicken müssen. Du bist von Erde und sollst zu Erde werden. Über allem liegt der Tod und mit dem ersten Weggehen vom Wort Gottes, mit dem ersten Zweifel, da beginnt ein Absturz in eine unermessliche Tiefe. Sehen Sie, deshalb geht Gott uns in der Liebe nach. Und das Leid, das sie empfinden, das sie oft so traurig macht und das Schwere, was sie im Leben durchkämpfen, das bewegt Gott bis ins Innerste. Aber er will es an der Wurzel heilen. Deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Gott durchkreuzt die Macht der Sünde. Gott durchkreuzt die Macht der Sünde. Also, ich bleibe dabei, es wird gar nicht viel von der Sünde geredet. Das machen unsere Nachrichtenmagazine, das machen unsere Medien, unsere Filme. Da wird immer die Sünde des Menschen so dargestellt. In der Bibel bleibt das ganz keusch, ganz zurückhaltend. Es wird nur geschildert, wie durch den Menschen, durch seine Trennung von Gott, durch seinen Zweifel am Wort Gottes, dadurch, dass er nicht mehr hören kann und nicht mehr vertrauen will, dass plötzlich ein Absturz beginnt. Und das, was ursprünglich so schön freiheitsdurstig war, ich will doch mein Leben selbst gestalten, das kann der Mensch am Ende gar nicht leben. Er ist getrieben, geführt, missbraucht. Und wenn einmal die Sünde in unser Leben kam, dann reitet sie uns. Und da kann jeder davon ein Lied singen, dass er sagt, ich habe so oft probiert, davon loszukommen, ich komme gar nicht los. Das sagt die Bibel. Dass Sünde uns versklavt, jeden Menschen versklavt sie. Jetzt müssen Sie eins wissen, da steht hier, dass Gott diesem Adam und dieser Eva nachgeht und er ruft sie, wo bist du, wo bist du? Es kann uns Menschen schrecklich auf die Nerven gehen, wenn uns Gott immer und immer wieder ruft und man will das wegschütteln und sagen, ich will doch nimmer hören, ich kann doch gar nimmer hören. Warum spricht denn Gott immer wieder von der Schuld? Leider wird sehr wenig in unserer Verkündigung von Schuld und Sünde gesprochen, aber in der Bibel. Wir müssen das immer umdenken. In der Bibel spricht Gott dauernd davon und er nennt sie beim Namen. Wenn Sie einen Wahrheitsbeweis der Bibel, des Wortes Gottes wollen, prüfen Sie es an dieser Stelle. Es ist der Wahrheitsbeweis der Bibel an Ihrem Gewissen. Dass niemand in der Welt Ihnen so auf den Kopf hinzu sagen kann, wo Sie krank sind, an der Sünde. Und wo die Sünde bei Ihnen liegt. Lesen Sie Bibel. Gott ruft den Adam, wo bist du, wo bist du? Und die haben sich versteckt. Es ist ja nicht so, dass wir der Welt beweisen müssen, dass Gott ist und dass es Gott gibt. Machen Sie nie so törichte Dinge, ich bitte Sie. Sie brauchen niemand beweisen, dass es Gott gibt. Gott beweist sich an unserem Gewissen. Und jeder Mensch weiß vom heiligen Gott und von seinem Gericht. Er kann es wie Adam und Eva zudecken, er kann sich hinein Versteck flüchten. Ja, jetzt wissen Sie, warum wir Gott so weit weg sind. Nicht, weil Gott verborgen ist, sondern weil wir uns verstecken. Und das Gewissen schlägt noch und Sie machen sich Feigenblätter und Sie genieren sich plötzlich. Man kann sich auf verschiedene Art verstecken. Man kann Gott anklagen und sagen, Gott, warum hast du uns auch so geschaffen? Du hättest uns ja so schaffen können, dass wir gar nicht auf die Stimme des Versuchers hören. Ist ja deine Schuld, nicht meine. Man kann sich verstecken in der Betriebsamkeit. Man kann sagen, ich will überhaupt gar kein Wort Gottes mehr hören. Und man kann davonlaufen und sagen, jetzt habe ich endlich Ruhe. Das ist ja unser Trugschluss, dass wir meinen, 3 Nächte drüber geschlafen, dann verliert sich das mit dem Gewissen. Das stimmt ja auch. Man kann sein Gewissen abwürgen und abtöten. Und Gott geht immer und immer wieder nach. Und das macht so vielen Menschen Not. Darum sind sie ganz ärgerlich und sie wollen vom Christentum nichts mehr hören. Darum haben sie einen abgrundtiefen Hass und sagen, immer und immer und immer wieder bohrt er an dieser Stelle. Gott sei Lob und Dank, es kann doch in dieser Welt gar nichts neu werden, wenn nicht an der Stelle Schuld weggenommen und geheilt ist. Nur das ist nötig, das muss weg. Schuld muss ausgeräumt und vergeben sein. Und darum spricht Gott immer nur zu Adam, hast du gegessen? Und fällt ihnen auf, dass er gar nicht antwortet. Er sagt alles Mögliche. Er sagt, die Eva und die hast du mir ja gegeben. Aber er antwortet nicht auf die Frage, so wie wir uns jahrelang um Punkte unseres Lebens herumdrücken, weil wir vor Gott nicht offen sagen können, Vater, ich habe gesündigt. Es war nicht recht vor dir. Darum kommt Gott immer wieder an den Punkt, wo er durchkreuzen will, das dunkle Geschäft der Sünde. Denn sonst ist die Macht der Sünde in unserem Leben nicht gebrochen. Sonst kann sie weiterhin wirken. Nur dann kann Vergebung zuteil werden, wenn wir uns der Sünde stellen. Und die Eva sagt, aber Herr, das war doch ich nicht. Das waren doch die Verhältnisse, es war doch die Schlange. Und die hat doch so auf mich gewirkt. Wir können ja immer wieder beschönigen und darum herumreden und Gott sagt, hast du gegessen? Wenn ich jetzt etwas sage, bitte ich Sie, dass Sie sorgfältig hinhören. Ich möchte niemanden zum Fenster hinaus anklagen. Aber ist es manchmal in unseren Tagen nicht erbärmlich, wenn wir das verfolgen, wenn plötzlich im Leben bedeutender Menschen die dunklen Flecken aufgedeckt werden? Und dann ist alles offenkundig, aktenkundig. Und wissen Sie, was er sagt? Ich habe nicht gelogen. Bis zum Schluss haben Menschen nicht den Mut zu sagen, doch, ich habe gelogen. Es war Unrecht. Es geht in unsere Gesellschaft überhaupt nicht. Minister und Staatssekretäre, es kann alles ans Licht kommen. Aber gelogen habe ich nicht, nein. Und Unrecht getan habe ich nicht. Und Geld habe ich auch nicht. Aber Und sehen Sie, das ist mein Wesen. Das zeigt doch zu mir zurück. So sind wir bis zum Schluss. Ich suche noch einen Sündenbock, auf den ich es abladen kann. Aber ich war es wirklich nicht. Ich bin gut. Was ist das für eine Lüge? Dass durch Jahrhunderte hindurch sich das immer wieder fortsetzt, dass die meisten Menschen dieser schrecklichen Lüge erliegen und meinen, sie wären gut. Der Mensch sei ganz richtig, wenn nicht ein paar ungeschickte Verhältnisse als im Leben ihm dazwischen kommen. Nein, sagt die Bibel, keiner ist gut. Niemand ist gut. Und das ist so erbärmlich, dass an uns Menschen, sagt die Bibel, und darum kann man sie kaum lesen, aber sie ist wahr, gar nichts Ritterliches ist und Schönes und Würdiges. Was wäre das gewesen, wenn der Adam hingestanden wäre und gesagt hätte, ich bin verantwortlich, meine Eva kann nichts dafür. Nee. Wissen Sie, wenn es darum geht vor Gott, da meint jeder noch den anderen, in die Hölle treiben zu können. So arm sind wir Menschen, so würdelos und so schlecht. Und da ist offenbar, was Sünde ist, dass wir Gott verloren haben. Und das Leben verloren haben. Und dass das ins Licht muss. Vater, ich habe gesündigt vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber noch das Letzte, Gott kann und will retten. Gott kann und will retten. Achten Sie mal drauf, auch am Schluss, als die Geschichte so trostlos endet. Es ist schon schwer, wie die endet. Ich rede so ungern in ein paar knappen Sätzen darüber, aber das ist mir bei meiner Reise in Brasilien und in Peru so erschütternd gewesen, wenn ich immer wieder gefragt habe, warum treiben denn die Mütter ihre Kinder weg? Dann sagen die, ja, das ist hier gang und gäbe. Wenn die 8 Kinder hat und dann will sie wieder einen Mann. Und wenn der Mann sagt, dann muss ich aber die Kinder entlassen, sagt sie, gut, dann schicke ich die Kinder weg, aber ich will einen Mann. Diese Gier, einen Mann zu haben. Und die Kinder, die sie mit Schmerzen geboren hat, schickt sie weg. Sagen sie, ach, da bin ich nicht so. Das ist ein merkwürdiger Kampf, der in diesem Vers abgebildet ist. Eine Frau, die einen Mann sucht, obwohl sie weiß, dass dieser Mann sie nachher doch so terrorisiert. Sie meint das ja bloß bei ihnen so. Die Bibel nennt Sachverhalte auch beim Namen. Aber bleiben wir da nicht stehen. Da geht es um die Geburt der Kinder. Da wissen ja die Mütter ein Lied davon zu singen, was das war. Die Schmerzen und die Angst um das Kind. Warum ist das alles so schwer? Warum wird die Arbeit plötzlich mit der Mühsal belegt? Das ist Gottes Gericht. Und dass unser Leben zerbricht. Wir können noch weiter sagen, dass alles, was der Mensch an Großem schafft, das geht auch hinein in das weite Feld unserer Technik, in unsere modernen Städte, es wird alles wieder zerfallen. Es ist Staub und wird wieder Staub werden. Da ist keine Hoffnung, da wird kein Paradies mehr werden. Das sind alles falsche Träume, die können Sie sich abschminken. Aber gerade in diesem harten Gericht ist ja Gott wieder so gnädig, dass er uns herausholt aus unseren Lügenfantasien, wie die Menschheit immer noch glaubt, sie könnte sich selbst befreien und selbst erlösen. Glauben Sie das eigentlich auch noch? Wie sagen wir das so oft? Ich muss bloß wollen, dann schaffe ich das schon. Ach, so verstehen vieles Christentum. Ich muss bloß wollen, dann schaffe ich das. Ich muss mich bloß richtig mal mühen, dann kann ich das unter die Füße kriegen. Nein, Sie kriegen es nicht unter die Füße, das sagt die Bibel. Sie kriegen es nicht unter die Füße. In dem Gericht Gottes ist noch Gnade drin. Überall leuchtet die Liebe, von der Chor gesungen. Liebe Gottes und sein Erbarmen. Er möchte doch uns in allem das nur zeigen, komm doch her. Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, sie soll doch schneeweiß werden. Das steht doch in der Bibel drin, wo es dann immer weitergeht, dass Gott mit ewiger Gnade sich uns zuneigt. Dass Jesus die Arme ausbreitet, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Und wenn Sie es ein für alle Mal in Ihrem Kopf festhalten und sagen, das geht nicht mit meinem Wollen und mit meinem Vollbringen, Ich doch nicht. Gott ist der Schaft, sonst niemand. Gott wird damit fertig. Und ich muss zu ihm hin, und das will ich Ihnen heute sagen. Das ist meine Botschaft. Das gilt über Adam und Eva, und das gilt über uns und mit unseren Noten, mit unseren Leiden. Niemand wird damit fertig, gar niemand kann damit fertig werden. Und Gott hat diese Menschen damals und uns so klar gestoppt in seinem harten Gericht, weil er sagt, ach, es gibt gar nichts als allein er, der uns heilt. Im Kreuz Jesu ist Vergebung da, und da werde ich frei und los. Und da macht er mein Leben neu. Und da darf ich noch einmal von vorne beginnen. Und da ist das Alte völlig weggetan. Und da redet nicht mehr von dem Alten. Es ist vergeben und vergessen. Völlig vergessen. Das ist die wunderbare Botschaft, dass diese Geschichte uns heimruft in die Liebe und in das Erbarmen Gottes. Es gab zur Zeit vom Ludwig Hofacker in Stuttgart einen Schuhmachersohn namens Christian Rudolf Flath. Vater war ein bedeutender Schuhmacher, war Hofschuhmacher, da hat der König seine Schuhe zum Besohlen selber hingetragen. Also, und dieser Christian Rudolf Flath war Vikar in Osweil, in der Zeit Ludwig Hofacker, ist noch ein enger Freund von ihm, aber er starb mit 26 Jahren an einer Schwindsucht, an einer Tuberkulose. Und dieser Christian Rudolf Flath ist bekannt geworden durch ein Lied. Und Sie haben sicher auch schon gehört, und dieses Lied, das nimmt so wunderbar auf, was hier in dieser Geschichte drin steht. Ist auch eine Freude, Mensch geboren sein? Darf ich mich auch heute meines Lebens freuen, wo so viele Tränen, so viel Sünd und Not, so viel banges Sehnen, Schmerz und endlich Tod, ja, es wäre zum Weinen, wenn kein Heiland wäre. Aber sein Erscheinen bracht den Himmel her, wissen's doch die Leute, wie's beim Heiland ist. Sicher würde heute mancher noch ein Christ. Amen.